Ja, hallo auch von meiner Seite aus, auch die Personen zugeschaltet sind. Ja, ich freue mich, euch wieder heute in das Thema Hiob mit reinzunehmen. Das ist ja ein sehr großes Bibelbuch, das wir in unserer Bibel haben. Ist bereits auch schon der dritte Vortrag. In dem ersten Vortrag hatte ich die Hiob-Novelle behandelt. Das ist dieser kleine Erzählteil, der das Hiob-Buch einrahmt. Und dort konnten wir von einem treuen Hiob lesen, der trotz des Leids Gott loben kann und treu an Gott festhält. Und im letzten Vortrag hatte ich ein bisschen die Hiob-Dichtung angeschnitten und eine kurze Übersicht über die ganzen Kapitel zu geben. Wir haben uns die Anfangsklage in Kapitel 3 angehört und dort konnten wir einen Hiob kennenlernen, der das Leid aus Gottes Hand überhaupt nicht annimmt, der sehr hart mit Gott ins Gericht geht, der sehr gegen Gott klagt. Und Hiob weiß gar nicht, was sich in dieser Himmelsszene abgespielt hat. Dass Satan der Hauptakteur ist, der Satan hat gegen Gott gestichelt und gesagt, der Hiob hat doch alles. Natürlich lobt er dich die ganze Zeit, du hast ihm ja auch alles geschenkt. Es gibt ja nichts, was er nicht hat. Und Gott erlaubt Satan, den Hiob anzutasten und ihm alles wegzunehmen. Und Hiob weiß das gar nicht, dass Satan dahinter steckt, sondern er gibt Gott die Schuld und er klagt nur gegen Gott. Wir haben auch kurz das Verhältnis zu Hiob, zu seinen drei Freunden, kurz betrachtet und möchte jetzt erstmal zunächst darauf eingehen, was für ein Verhältnis hat er zu Gott? Die Hiob-Dichtung, die handelt ja über einen Menschen, der in ein schweres Leid gestürzt wurde und wie dieser mit seiner Situation und mit Gott umgeht. Und diese drei Freunde, die wir letztes Mal kennengelernt haben, die versuchen ihr irgendwie kapitelweise in diesem Leid zu trösten, aber das gelingt ihnen nicht. Und diese Hiob-Dichtung, die trifft bis heute auf Kritik. Denn die Aussagen Hiob, die sind sehr schwer in Einklang zu bringen mit den anderen frommen Aussagen in der Bibel. Gott ist groß, Gott ist gut, er hat nur Gutes für uns im Sinn. Und dann lesen wir von Hiob und er sagt, boah Gott, wie kannst du nur, du bist ein Schuft, du bist ein Verbrecher, ich hasse dich, ich hoffe, dass ich nie geboren worden wäre. Und auf einmal gucken wir, wow, was ist das denn für ein Bibelbuch? Und bis heute haben viele Leute Probleme damit. Und deswegen möchte ich euch so ein bisschen dafür sympathisieren, dieses Bibelbuch trotzdem zu studieren und dass dieses Bibelbuch auch heute in unser Leben reinspricht. Die großen Kirchenväter haben auch nur die Hiob-Novelle aus der Bibel zitiert, weil sich Hiob ja trotz des Leids treu gegenüber Gott verhält. Das war doch die angemessene Reaktion, die man haben sollte. Und erst im 20. Jahrhundert, nach den beiden Weltkriegen und dem Holocaust, wo die ganzen Juden umgebracht wurden, da wurde die Hiob-Dichtung neu entdeckt, weil die Menschen ganz viel Leid erleben mussten und gesagt haben, nein, ich kann gerade nicht Gott loben in dieser Situation, das funktioniert gerade nicht. Alles ist weg, meine ganze Familie ist tot, mein Haus ist kaputt, die Welt ist im Krieg, ich kann keinen treuen Gott erkennen. Und dort wurde die Hiob-Dichtung neu entdeckt und das fand allgemeine Zustimmung. Ja, welches Ziel hat der Autor der Hiob-Dichtung denn überhaupt verfolgt und wie berechtigt war dieses? Und um diese beiden Fragen zu beantworten, muss man sich die Ausgangslage von Hiob angucken und sich auch fragen, warum Hiob so reagiert hat. Der Hiob, der wurde von einer schweren Krankheit hergeschlagen, die war wahrscheinlich Aussatz und die hat sein äußerliches Erscheinen sehr unvorteilhaft verändert und diese Krankheit hat ihn von den anderen Menschen isoliert. Er musste sein Zuhause verlassen und an einem einsamen Ort wohnen, wo Aussätzige wohnen, wo keine anderen Menschen richtig Zugang zu ihm fanden. Und der Hiob, der ekelt sich vor sich selber. Er ist ein Fremder für seine Familie geworden und diese behandelt ihn noch nicht mehr mit dem gebürtigen Respekt und sie nehmen ihn auch nicht mehr so richtig ernst. Und dazu kam, dass man in der Antike immer eine Krankheit als eine Strafe Gottes ansah. Krankheit hatte also immer etwas mit Gott zu tun. Und man war immer für seine Situation selber verantwortlich. Der Hiob fühlte sich aber von Gott und den Menschen verraten und er war unendlich enttäuscht. Der Hiob hatte jede menschliche Würde und Haltung verloren. Er hatte nichts mehr. Er wünschte sich, dass er niemals geboren worden wäre und dass man ihn jetzt lieber umbringen sollte. Er konnte nicht mehr. Er sagte, ich bin am Ende. Ich kann nicht mehr. Bring mich doch einfach um. Hiob bezog aber auch seine Situation nicht nur auf sich selber, sondern er solidarisiert sich mit allen anderen, die sich aufgrund ihres Leids lieber den Tod wünschen. Also es war nicht mal ein persönliches Problem zwischen ihm und Gott, sondern er klagte im Namen aller. Und er klagte Gott im Namen aller Leidenden an. Und der Hiob sagt außerdem, dass man ihm keine Sünden vorwerfen könnte, die dieses Leid rechtfertigen könnte. Gott, was habe ich getan, dass ich so eine Strafe verdient hätte? Es gibt nichts, was ich falsch gemacht habe. Und der Hiob zieht seine Unschuldsgewissheit bis zum Ende durch. Und dieses Missverständnis zwischen Leid und Gerechtigkeit, das hat die Empörung von Hiob hervorgerufen. Aber wenn wir diese Empörung von Hiob nicht nachvollziehen können, können wir die Hiob-Dichtung auch nicht richtig verstehen. Denn der Hiob, der gehörte zur Oberschicht. Und so eine Krankheit, das war gleichbedeutend wie ein sozialer Abstieg. Er sagt selber, er fühlt sich wie ein Sklave, er fühlt sich wie ein Tagelöhner. Er ist nichts geworden, er ist nicht mehr der König über das Land, wo er geherrscht hat. Oder er war jetzt kein König, aber er war sehr mächtig, sondern er hatte nichts mehr. Und der Hiob klagt aber im Ursprungszustand der Oberschicht. Und er fordert von Gott Antworten auf die Fragen, warum und wie lange noch. Und die Unterschicht damals, sie hätte niemals gewagt, solche Fragen gegenüber Gott zu stellen. Und aufgrund der gebildeten und auch der poetischen Sprache des Autors und auch wie er den Reichtum Hiobs beschreibt, kann man annehmen, dass der Autor selber zur Oberschicht gehörte. Ein Mann von der Oberschicht gibt also das Leid eines anderen Mannes aus der Oberschicht wieder. Und auch in den Klagezeilen, die wir auch letztes Mal ein bisschen angeschnitten hatten, werden oft Bitten erwähnt, die den Verfasser aus der damaligen Zeit retten sollte. Und der Hiob, der muss aufgrund seiner hohen Stellung nie um etwas bitten. Er war der King, alle müssen zu ihm kommen, alle mussten vor ihm kriechen. Er saß alle anderen stehen, er war der Herr. Und jetzt fällt es ihm auch ungemein schwer, das jetzt ändern zu müssen. Und in der Eröffnungsklage in Kapitel 3 und auch in der Abschlussklage in den Kapiteln 29 und 30, da wird keine einzige Bitte erwähnt. Und auch in den anderen Klagen sind sie eher selten. Und da, wo sie vorkommen, werden sie sofort als Wünsche zurückgenommen. Und der Hiob, der klagt auch viel schärfer als die Autoren der Klagezeilen. Er klagt nämlich nicht nur, sondern er klagt an. Er tobt und wütet. Er lästert und höhnt gegen Gott. Der rastet komplett aus. Und Hiobs Anklage besteht halt auch darin, er versteht sein Leid nicht mehr als ein persönliches Problem, sondern er bezieht es auf ein allgemeines Problem der Menschen. Er fordert von Gott klare und sachliche Antworten. Und die Fragen Hiobs, die befassen zwei grundlegende Bereiche. Zum einen mal die Grundstrukturierung der Welt und zum anderen das Wesen Gottes. Und beide Bereiche sehen nach Hiobs Überzeugung eher schlecht aus und sieht es eher dunkel. Es gibt keine gute Schöpfung, also gibt es keinen guten Schöpfer. Und Hiobs persönliche Antwort auf die beiden Fragen ist folgende. Zur Grundstrukturierung der Welt sagt er, es gibt doch nur Ungerechtigkeit und Unmoral auf der Welt. Und es gibt viel zu viele Leidende, die darin leben müssen. Hiob kann keine weisen Ratschlüsse Gottes erkennen. Und auch zum Wesen Gottes sagt er, die Welt ist ungerecht und unmoralisch. Und so ist auch der Schöpfer ungerecht und unmoralisch und gehört auf die Anklagebank und somit vor Gericht. Und was Gott den Leidenden zumutet, zeigt nur, wie böse Gott ist und dass er voller Schadenfreude ist. Ja, Hiob fragt Gott sogar, ob es sein Lieblingszeitvertreib ist, Menschen wie ihn als Zielscheiben zu benutzen und sie permanent mit Giftpfeilen zu beschießen. Hat Gott als Schöpfer nichts Besseres zu tun, um die Leiden auch noch zu schikanieren? Und Hiob findet es extrem geschmacklos, dass Gott auch noch in dieser Schikane noch nach seinen Sünden fragen muss. So nimmt er es wahr. Kein Israelit hat jemals so etwas gewagt, so mit Gott zu reden. Und Hiobs Fragen, die mit Schärfe und Ehrlichkeit gedrängt sind, die passt in keine jüdische Gebetserziehung. Noch nie hat ein Mensch so mit Gott geredet. Und ich frage euch jetzt auch, darf man so mit Gott reden? Die Klagezahlen, die waren schon nicht zimperlich. Aber die hatten immer eine gewisse Grenze und die Grenze überschreitet Hiob. Er macht sie weg, die explodiert quasi. Es gibt kein Halten mehr, sondern er findet dort sehr harte Worte. Die schlimmsten Worte, die ihm damals einfielen, die hat er alle gegen Gott geschmissen. Darf ein Mensch diese Grenze überschreiten? Aber der Autor der Hiob-Dichtung wollte damit zeigen, dass schweres Leid solche Gedanken in einen Menschen hervorrufen kann. Und wenn wir mal ehrlich zu uns sind, haben wir bestimmt gewisse Situationen in unserem Leben schon gehabt, wo wir nicht gut über Gott gedacht haben. Ich auf jeden Fall, die waren schon sehr oft da, wo ich dann auch getobt und gelästert und gehöhnt habe gegen Gott. Und ja, du bist doch so gut. Was ist denn das gerade? Spinnst du? Das geht gerade gar nicht. Das kann ich gar nicht gebrauchen. Und genau das wollte der Autor der Hiob-Dichtung sagen. Diese Gedanken sind normal für einen Menschen. Die können wir manchmal gar nicht verhindern. Und der Autor zeigt auch als ein Mitglied der Oberschicht auf, dass Menschen in der Oberschicht keine Günstlinge Gottes sind. Die haben keine Vorteile oder auch keine Nachteile gegenüber normalen Menschen. Und Hiobs Forderung nach einem Streitgespräch mit Gott ist auch ein weiterer Punkt, was für ein Ziel dieser Autor verfolgt hat. Nämlich mühsam ringt sich Hiob dazu durch, nicht mehr auf die Unterstützung der drei Freunde zu hoffen. Und mitten im Gespräch mit seinen Freunden wechselt er mitten in ein Gebet zu Gott. Also er wendet sich von seinen Freunden ab und wendet sich nur noch Gott zu. Die Fragen, die ihm die Freunde nämlich nicht beantworten konnten, soll es Gott beantworten. Und der Hiob sagt, dass er gerne Zugang zum Thron haben will und dass sein Mund damit Beweisen seiner Unschuld gefüllt sind. Er will damit Gott konfrontieren. Er will beweisen, dass er unschuldig ist. Und der Wunsch nach diesem Gespräch, der wird im Laufe der Geschichte immer stärker. Gott sollte so viel Anstand besitzen, dass er seine Fragen beantworten soll. Er wollte ohne die Antwort Gottes nicht sterben. Und der letzte Punkt, was ein weiteres Ziel dieser Hiob-Dichtung ist, ist Hiobs Schwanken zwischen Zuversicht und nackter Verzweiflung. Nämlich Hiobs Stimmungslage, die war zu keinem Zeitpunkt stabil. Na, also wenn man das mal so studiert, die Kapitel, ne, der geht ja richtig ab, der Hiob, ne, der rastet ja komplett aus, ne, und da ist keinerlei Stabilität zu sehen. Und es gibt zwar einige Lichtblicke, aber Hiob kann in diesen Lichtblicken überhaupt nicht ruhig werden und er findet keine Geborgenheit. Er fühlt sich ständig alleine und verraten. Und bei seinen Forderungen, da kommen aber auch die Urängste zutage. Er weiß, dass nämlich Gott ihm ungeheuer überlegen ist und er weiß, dass, wenn ich Gott mit eigenen Augen sehe, sofort sterben muss, weil er so heilig und so mächtig ist. Und es gibt vier Lichtblicke, in denen Hiob ja recht zuversichtlich ist. Und das ist in Kapitel 14, Vers 13 bis 17, in Kapitel 16, Vers 19 bis 21, in Kapitel 17, der Vers 3 und in Kapitel 19, Vers 25 bis 27. Das sind die einzigen Lichtblicke, die wir in diesem Hiob-Buch finden. Und der Hiob, der gibt den Kontakt nie zu Gott auf. Und er weiß, dass nur Gott ihn aus der jetzigen Lage befreien kann. Er war es ja schließlich, der sie bewilligt hat. Und so kommt er auch zu dem Schluss, nur Gott kann mich gegen Gott verteidigen. Und Hiob sagt, dass im Himmel ein Zeuge wohnen muss, der seine Unschuld doch wissen muss. Da muss doch einer im Himmel sein, der doch dieselbe Meinung vertreten muss wie ich, dass er doch sehen kann, ich habe nichts getan. Ich habe ein heiliges und gerechtes Leben vor Gott geführt. Einer muss das doch mal gesehen haben. Sind die alle am Pennen da oben? Und an einer anderen Stelle sagt Hiob, oder er wünscht sich Hiob, ob Gott auch sein Freund sein könnte, obwohl er ihn jetzt nur als sein Feind ansieht. Und trotz dieser Lichtblicke, wie gesagt, hat Hiob keinerlei Stabilität. Und der Autor, der zieht genau darauf hin, dass schweres Leid jegliche Stabilität verhindert. Du hast keinen Halt mehr. Du hast keinen Punkt mehr, wo du recht zuversichtlich bist, sondern Du bist einfach nur verzweifelt. Und der Hiob, der stürzt bei den Gedanken ab, dass es keine höhere Instanz als Gott gibt. Keiner kann Gott anklagen, weil Gott Gott ist. Es gibt keiner, dem ebenbürtig ist. Und somit klagt er mit Gott gegen Gott aus lauter Frustration und Verzweiflung. Und die letzten Worte Hiobs in Kapitel 31, Vers 35 bis 37, die zeigen, wie sehr Hiob verzweifelt ist. Und er wünscht sich einen, der sein Gesuch anhören kann. Und mit diesen Verantwortlichen würde er mit dem ganzen Stolz eines Mannes aus der Oberschicht Gott entgegentreten. Das sind die letzten Worte. Und wie wird Gott auf diese Worte Hiobs antworten? Und so kommen wir jetzt zur Antwort Gottes an Hiob. Und das finde ich, das ist eine der beeindruckendsten Kapitel, die wir in der Bibel finden können. Also die haben eine Wucht und eine Gewalt, dass mich jedes Mal eine Gänsehaut überfährt, wenn ich diese Kapitel lese. So Antworten schmettert Hiob dort Gott entgegen. Und man merkt einfach als Leser, okay, du hast alles in deiner Hand. Ich habe gar kein Anrecht, irgendwie böse über dich zu reden. Ich möchte jetzt aber zu Anfang jetzt auch eine kleine Übersicht dazu geben. Nämlich Gott hatte ja sehr lange geschwiegen. Er hat diesen Raum, den drei Freunden und den Hiob gelassen, diesen großen Raum, diese ganzen Kapitel dazwischen. Er hat aus der Ferne zugeguckt und hat sich beide Parteien angehört. Und ja, diskutiert erstmal, redet mal darüber. Ne? Ich höre mir das an, weil ihr habt ja eh keine Ahnung. Der Autor stellt aber jetzt bei der Antwort Gottes auch einige wichtige Gesichtspunkte in den Vordergrund. Und Gott geht zwar halt nur auf die Anfangsklage ein, also er geht nur auf Kapitel 3 ein, aber das hebt nicht die Wichtigkeit der anderen Kapitel hervor, also mindert das nicht ab. Nämlich wenn wir nur das ganze Hiob-Buch studieren, können wir die ganze Antwort Gottes erst verstehen und ermessen. Diese ewigen langen Streitgespräche, immer diese ewigen langen Themen und sowas halt, die müssen wir verstehen. Und wenn Gott nicht geantwortet hätte, würde der Streit zwischen Hiob und seinen Freunden und der Streit zwischen Hiob und Gott offen bleiben. Und wir Leser würden nur mit offenen Fragen zurückgelassen werden. Und Gott sei Dank hat aber Gott geantwortet. Und die Antwort Gottes steht in den Kapiteln 38 bis 41. Und die Kapitel 38 und 39, das ist die erste Rede Gottes. Und die Kapitel 40 und 41 die zweite. Ich werde jetzt aber nur auf die erste Rede ein bisschen eingehen, weil da fehlt uns jetzt einfach die Zeit, 4 Kapitel zu studieren. Ist aber nicht so schlimm, weil die zwei Reden Gottes, die sind sehr identisch von Inhalt her. Ich werde jetzt auch nicht einzelne Verse vorlesen können, auch aus Zeitgründen, aber wer die Bibel hat, kann gerne das Kapitel 38 aufschlagen und sich eine grobe Übersicht selber zu verschaffen, was darin steht. Ja, Gottes Antwort war aber für die damaligen Leser eher überraschend und komplett unerwartet und die waren eher enttäuscht. Der Hiob ist aber nicht enttäuscht. Und bereits nach der ersten Rede Gottes tut er Buße und nach der zweiten Rede Gottes knickt er komplett ein. Er macht ein endgültiges Bekenntnis seiner Schuld und er bereut sein Verhalten voller Demut und er sieht keinen Grund mehr weiter zu klagen. Ja, wobei die Freunde sich über viele Kapitel sich bei Hiob versucht und versagt haben, schafft Gott jetzt schnell in den 4 Kapiteln. Und das können wir nur verstehen, wenn wir alle Kapitel lesen. Ne? So dieses ewige lange Dialog, das ist ja auch echt langweilig, manchmal so lesen, bin ich ehrlich. Diese ewigen lange Dialog, diese ewigen Themen. Aber das soll einfach nochmal herausfinden. Die Menschen, die versuchen immer ihr Leid selber zu erklären und es funktioniert nichts. Und Gott gibt 4 Kapitel lang eine Antwort und batscht, die Situation ist sofort klar. Interessant ist, dass Gott in seinen Reden aber keinerlei Hoffnung oder Versprechen gegenüber Hiob macht, was seine Genesung betrifft. Und das rief vor allem die Enttäuschung der Leser hervor. Ja, das ist jetzt eine schöne Schöpfungsreise, aber was ist denn mit dem armen Hiob? Der ist doch immer noch krank. Was soll das denn? Aber können wir Hiobs Sinneswandel verstehen, warum er nicht von Gottes Antwort enttäuscht ist? Warum er bei seinen Freunden keinen Millimeter nachgegeben hat, aber bei Gott schon? Warum ist er eingeknickt? Und auch um die Antwort Gottes auch richtig zu verstehen, müssen wir jetzt auch kurz den Schreibstil und den Charakter der Reden Gottes betrachten. nämlich die Antwort Gottes, die ist im Stile einer Streitrede geschrieben. Und das war eine sehr beliebte Redeform im alten Orient. Nämlich der Gegner, der wird mit rhetorischen Fragen regelrecht bombardiert. Ja, also rhetorische Fragen sind quasi, da sind die Antworten ja eh schon klar. Und es gibt imperative Fragen. Zum Beispiel sagt auch Gott, ich will was fragen, ich werde antworten. Weil der Gegner weiß darauf ja eh keine Antwort. Und die Beschreibungen werden bewusst verwendet, um die Unwissenheit des Gegners künstlerisch auszudehnen. Und wir finden auch das Selbstlob. Man preist seine Überlegenheit gegenüber seinem Gegner. Das finden wir bei Hiob aber nur einmal. Und Hiob 38, Vers 4 bis 38, die bestehen fast nur aus diesen rhetorischen Fragen, wo die Antwort eh schon klar ist. Und diese Fragen, die kommen auch am meisten in Gottes Antwort vor. Ja, bereits schon erwähnt, die zwei Reden Gottes, die sind sehr identisch miteinander. Warum ist das denn so doppelt gemoppelt? Ne, also diese, wir finden in der Bibel ganz oft, dass etwas doppelt berichtet ist. Wir haben zum Beispiel zwei Seligpreisungen im Neuen Testament. Matthäus und Lukas berichten davon. Wir haben zwei Exodus-Berichte, einmal in 2. Mose und einmal in 5. Mose. Oder wir haben zwei Träume des Pharao bei Josef. Ne, es gibt oft ne, dieses doppelt genannte, weil Gott auf bestimmte Themen einfach enorm Wert legt. Und Vers 1 aus dem Kapitel 38, das ist noch nicht Gottes Antwort, die ist erst ab Vers 2. Das ist der Einleitungsvers des Autors. Und das Wort Jahwe, was wir dort jetzt finden, kommt seit der Hiob-Novelle das erste Mal vor. Das wurde vom Autor bewusst in der ganzen Hiob-Dichtung vermieden. Denn Jahwe ist ein sehr persönlicher Name Gottes. Und der bedeutet so viel wie, ich bin für dich da oder ich werde für dich da sein. Und das Wort Jahwe ist auch nur anfangs Israel bekannt geworden, als Mose ja Gott im Dornbusch gefragt hat, ja, was soll ich denn antworten, wenn die Israeliten fragen, wer du bist? Und Jahwe hat sofort seinen Namen praktisch bewiesen, als er sein Volk aus Ägypten geführt hat. Und das Wort Jahwe ist nach dem Wort und das zweithäufigste Wort im Alten Testament. Ganze 6600 Mal kommt es dann vor. Die Götter der Antike, die hatten oft einen imposanten Beinamen, um ihre Macht und ihre Überlegenheit gegenüber den Menschen zu beschreiben. Aber Gott hatte einen fürsorglichen, er hatte einen lieblichen Namen, und vor dem man sich nicht fürchten musste. Gott hat direkt gesagt, ich bin für euch Menschen da. Und die Antwort Gottes, die ist eine Zuwendung hin zu Hiob. Der Gott schmettert Hiob nicht zu Boden und löchert ihn nicht mit blöden Fragen. Er macht ihn nicht lächerlich. Der Hiob hatte Angst, dass Gott nicht antworten wird, aber Hiob war Gott wichtig genug, dass er eine ausführliche Antwort von ihm bekam, ganze 4 Kapitel lang. Und wie antwortet Gott? Gott antwortet nur Hiob. Die drei Freunde, die haben überhaupt keine Relevanz mehr, die sind einfach weg vom Fenster, weil die haben eh nur Blödsinn geredet. Und er nimmt nur Bezug auf die Eröffnungsklage in Kapitel 3. Gott antwortet aus einem Gewittersturm, so lesen wir am Anfang des Kapitel 38. Und das war auch ein typisches Auftreten Gottes, um seine Erhabenheit über die Menschen auszudrücken. Wir erinnern uns zum Beispiel am Berg Sinai, wo Gott zu seinem Volk kam, wo Mose dann auf den Berg gestiegen ist. Dort war auch ein Gewittersturm. Es war ein typisches Auftreten Gottes im Alten Testament. Und es soll auch damit auch nicht der Eindruck entstehen, dass Gott harmlos ist. Er ist zwar für uns da, aber er ist auch der Fremde und Erhabene, der einen ungeheuer großen Abstand zu uns hat. Gott redet aber persönlich mit Hiob. Er schickt keinen Propheten oder Engel als Vermittler, sondern Gott redet persönlich 1:1 mit Hiob. Und jetzt möchte ich natürlich mit der ersten Rede starten in Kapitel 38. Und Vers 2 und 3, die gehören zwar auch noch zur Einleitung, aber nun kommt Gott selber zum Wort. Und Vers 2, das ist direkt eine rhetorische Frage. Und er zeichnet direkt den Abstand zwischen Gott und dem Menschen nochmal mehr ab. Der Hiob wird nicht mal mit Namen ernannt, nur Gott spricht nur, wer ist da? Und Vers 3 fängt mit einem Imperativ an. Gott sagt, gürte doch deine Lenden wie ein Mann. Und im alten Orient, das war ein Damit war auch gemeint, Gott hat ihn zu einem Ringkampf herausgefordert. Ne? Dieses Gürtel doch deine Lenden, damit war immer ein Ringkampf gemeint. Und im alten Orient war Ringkampf eine sehr beliebte Sportart. Gott fordert also Hiob hier zu einem Zweikampf heraus, hier in Form aber eines Streitgesprächs. Der Hiob wollte eine Antwort von Gott haben und diese bekommt er jetzt auch. Und danach kommt direkt der rhetorische Imperativ. Ich will dich was fragen und du sollst mich belehren. Die Antwort ist eh schon klar. Hiob hat Gott da nichts entgegenzusetzen. Aber es sind, nach den ersten drei Versen kommen halt nur noch diese rhetorischen Fragen. Ne? Genau, also diese Verse 4 bis 38 sind nur noch diese Fragen. Aber manchmal können Fragen mehr beantworten als Antworten. Es sind keine Verhörfragen, sondern Gott will Hiob Anschluss zur Horizonterweiterung geben. Und er will ihm auch gleichzeitig klar machen, was er alles nicht weiß, was außerhalb seiner Reichweite liegt. Und im ersten Abschnitt in Vers 4 bis 6 finden wir dort die Begriffe wie Grund, Maße, Messschnur, Grundpfeiler und Eckstein. Und diese beschreiben das Weltbild der Sinne. Denn wir haben heutzutage zwei Weltbilder, einmal das Weltbild der Sinne und einmal das Weltbild der Instrumente, also die ganzen Horoskope, oder wie heißen, zur Betrachtung des Alls, die ganzen Instrumente. Das Weltbild der Sinne ist aber niemals überholt, weil es dem Weltbild der Instrumente immer überlegen sein wird. Denn nur mit unseren Sinnen können wir Qualitätserfahrungen sammeln. Und die lösen in uns Metaphern oder schöne Beschreibungen aus, wie zum Beispiel, wenn ihr dann zu eurer Frau sagt, ja, du bist schön wie der Morgenaufgang, oder dein Lächeln ist so strahlend weiß wie das Strahlen der Sterne oder so, ne? Das ist natürlich dann, wollen die immer gerne hören. Also, ne, diese Beschreibungen von der Natur, sag ich jetzt mal, deswegen ist das Weltbild der Sinne immer überlegen halt, ne? Weil wir sehen Gottes Schöpfung und vergleichen das und geben damit Komplimente auch an andere Menschen weiter. Das wollte ich damit nur sagen. Bitte? Ja, das ist ja gut. Genau. In der Rede Gottes kommt Hiob überhaupt nicht vor, geschweige denn seine Fragen, denn wir erinnern uns, Hiob will ja eigentlich von Gott wissen, welche Sünden ihm zur Last geworfen werden und warum er so leiden muss. Und Gott lenkt aber komplett völlig ab und er nimmt Hiob mit auf seine Schöpfungsreise. Und er löchert ihn mit rhetorischen Fragen, um ihn aufzuzeigen, was alles so einer Wahrnehmung liegt. Und Gott weist im ersten Teil, in seiner ersten Rede, es ist halt dieser Vers 4 bis Vers 38, dieser Abschnitt, dort weist er auf fünf verschiedene Ordnungsprinzipien hin. Und diese fünf verschiedenen Ordnungsprinzipien finden wir jeweils in diesen fünf Abschnitten. Und der erste Abschnitt, den haben wir ja eben schon kurz angeschnitten, der Vers 4 bis 6. Und da geht es um die Stabilität der Erde. Ne? Dort sind die Begriffe Grundpfeiler, Eckstein zu finden. Die Erde umkreist ja die Sonne innerhalb eines Jahres. Und sie weicht von ihrem Kurs nicht mal eine Zehntelsekunde ab und behält immer dieselbe Neigung. Und die Vorstellung, dass sich die Erde irgendwie ruckartig bewegen würde oder eiern würde, löst nur in uns ein Schmunzeln aus. Denn unsere Wahrnehmung und unsere Vorstellung ist schließlich von der Stabilität der Erde abhängig. Das ist schon immer so gewesen, es kann auch gar nicht anders sein. Gott macht aber Hiob bewusst, auf welchen Grundlagen jeder seiner Tage beruht. Stellt euch mal vor, wie unser Leben aussehen würde, wenn wir ein dauerhaftes Erdbeben der Stärke 8 oder 9 haben würde. Nur ein Zuverlässiger kann so etwas Zuverlässiges erschaffen. Und Gott fragt uns in diesem Abschnitt auch jeden von uns, haben wir die Messschnur in unseren Händen? Wir können uns ja nicht mehr im Traum die Größe der Erde vorstellen. Im zweiten Abschnitt, Vers 8 bis 11, geht es um den Ursprung des Lebens, nämlich über Wasser. Wasser bedeckt die Erde zu 71%, wovon der Pazifik die größte Wassermasse bildet. Und Wasser kann sowohl gebärend, also lebensspendend sein, aber auch zerstörend. Tsunamis können ganze Dörfer und Städte einfach ausradieren. Hunderttausende sterben dabei. Stellt euch mal vor, die Erde würde einmal pro Woche oder einmal pro Monat komplett mit Wasser überflutet werden. Gott war es, der diesen Wassermassen eine Grenze gesetzt hat. Sind wir schon mal dafür dankbar gewesen, dass wir auf dem Festland wohnen dürfen? Die Erde könnte ja auch nur aus Schlamm bestehen. Und wir Menschen haben Urängste, wenn wir so Wassermassen auf uns zurasen sehen. Also das will ich niemals erleben, so im Urlaub und auf einmal kommt ein Tsunami auf dich zu. Also das will man nicht erleben. Dort kriegst du wirklich die Urängste zu spüren. Aber Gott kennt keine Urängste und er ist gegenüber dem Wasser souverän und zärtlich. Wir lesen dort, Gott hat das Meer mit Wellen verschönert. Er hat es in Windeln gepackt. Also voller Zärtlichkeit und Liebe spricht er über seine Schöpfung. In den dritten Abschnitt, Vers 12 bis 15, geht es um die Begrenzung der Finsternis. Wenn wir auf der Erde 22 Stunden Finsternis und nur 2 Stunden Licht hätten, würde unser Leben ganz anders aussehen. Und ganz andere menschliche Überzeugungen würden entstehen, ganz andere Religionen. Unser Weltbild ist von der Beständigkeit des Lichts abhängig. Ohne Licht wäre kein Leben möglich. Ohne Licht hätten wir keine Wahrnehmung, also auch kein Bewusstsein. Und Licht hat auch eine ethnische Bedeutung. Wenn die Sonne aufgeht, müssen die Verbrecher weichen. Zum Beispiel Diebe, die nur nachts einsteigen, weil tagsüber wäre es schon ziemlich dämlich, da würde es ja jeder sehen. Jeden Morgen lässt Gott die Sonne für uns aufgehen. Sind wir dafür dankbar? Im vierten Abschnitt, Vers 16 bis 21, kommt Gott unter anderem auf die Quellen des Meeres zu sprechen. Er fragt Hiob, ob er schon am Grund des Meeres war. Nur der Marianengraben ist ja, glaube ich, 11.000 Kilometer tief, irgendwie sowas. War da Hiob da schon? Nein, kein Mensch kann dort überleben. Gottes Schöpfung ist uns manchmal ungeheuer und fremd. Unter manchen Bedingungen können wir nicht überleben. Und diese Bereiche, wo wir auch nicht leben können, sind uns völlig unbekannt. Wir wissen mehr über die Mondoberfläche als über unsere eigene Tiefsee. Gerade mal 5% davon sind erforscht. Im fünften Abschnitt, Vers 21 bis 38, geht es um das Klima und den interstellaren Raum. Und wir können uns gar nicht vorstellen, welche Stimmigkeiten und Ordnungen eingehalten werden müssen, damit alles funktioniert, damit wir hier auf der Erde leben können. Und Gott hat ein völlig anderes Verhältnis zu seiner Schöpfung. Er lässt es sogar in der Wüste regnen, was für uns gar keinen Sinn ergibt, weil da wächst ja eh nichts, warum regnet es da? Gott lässt es auch dort regnen. Und im zweiten Teil der ersten Rede, das ist Kapitel 38, Vers 39, gibt es Kapitel 39, Vers 30, da sucht er sich 10 Tiere aus, die zu 5 Paaren geordnet sind. Und das erste Paar ist der Löwe und der Rabe in den Versen 39 bis 41. Das zweite Paar ist die Gemse oder der Steinbock und die Hirschkuh oder der Hirsch, je nach Übersetzung. Das ist dann schon Kapitel 39, Vers 1 bis 4. Das dritte Paar ist der Wildesel und der Wildstier in den Versen 5 bis 12. Das vierte Paar ist der Strauß und das Wildpferd in den Versen 13 bis 25. Und das letzte, das fünfte Paar ist der Falke und der Geier in Kapitel 39, Vers 26 bis 30. Und an diesen 10 Tieren ist eigentlich nichts Besonderes. Sie sind weder bedrohlich noch anmutig, außer den Löwen, den will ich jetzt mal da rausnehmen. Aber die anderen Tiere, die sind jetzt, langweilig vielleicht, normal. Sie sind auf jeden Fall weder rein noch unrein. Was ist das Auswahlkriterium? Gott ruft hier keine zahmen Tiere oder Haustiere auf den Plan, die wir immer eben streichen können, auf die Hand nehmen können, sondern das sind wilde Tiere, die in Gegenwelten leben, wo kein Mensch freiwillig leben würde. Kommen wir zum ersten Paar. Der Löwe, der ist ja im alten Orient der König der Tiere, der ist auch bei uns immer noch der König der Tiere, ne, König der Löwen und so. Das ist einfach ein majestätisches Tier. Und er ist aber auch der Erzrivale des Menschen. Und damals gab es viele Löwen. In Palästina, es gab viele Löwen zur Zeit von Hiob in Palästina. Weil dort haben wir ein Drazonklima. Wir haben einmal am Meer, dieses Meerklima, in den Ebenen ein Landklima und in den tieferen Ebenen ein subtropisches Klima sogar. Also damals war ein richtiger Dschungel dort in Palästina. Heute gibt es nur noch wenige Teile davon. Also in dieser Zeit von Hiob, da gab es extrem viele Löwen. Die haben die wahrscheinlich fast jeden Tag gesehen. Die haben vor der Haustür wahrscheinlich gewohnt. Aber die Löwen, die wurden im 13. Jahrhundert komplett von den Kreuzrittern ausgerottet. In Syrien gab es sie bis ins 19. Jahrhundert noch und im Irak, Iran bis zur ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts noch. Und die Bezeichnung für Löwen, die kommen 133 Mal und 110 Mal im biblischen Sinn im Alten Testament vor. Nur die werden immer verwendet, wenn etwas Majestätisches, weil es Mächtiges ist, ne, brüllt wie ein Löwe. Ne, also diese Beschreibungen finden wir ständig im Alten Testament. Und die Löwen jagen dem Menschen Angst ein und die lassen ihn sogar ohnmächtig werden. Stellt euch mal vor, ein männlicher Löwe rennt auf euch zu, schmeißt euch mit seinen mächtigen Pranken zu Boden, stellt seine mächtigen Pranken auf eure Brust und brüllt euch an und ihr seht nur noch in die scharfen Zähne. Ich glaube, der wird uns anders. Der Löwe pirscht sich an seine Beute heran, aber er greift auch Menschen an, wenn diese in sein Gebiet eindringen. Und deswegen können Menschen und Löwen nicht nebeneinander koexistieren. Aber Gott ist nicht nur ein Gott der Menschen, sondern er ist ein Gott der Löwen. Er hat für sie lebensnotwendige Bedingungen erschaffen. Er hat für sie Tiere erschaffen, die er reißen kann. Und die Raben, die stehen mit den Löwen deswegen in Verbindung, weil sie den Aas der Löwen fressen. Und die Raben mit ihrem schwarzen Federkleid, die haben auch auf uns Menschen wirken die auch eher unheimlich, oder? Und man verbindet sie eigentlich nur mit negativen Aspekten, wie zum Beispiel deine Seele ist rabenschwarz oder ihr seid ja Rabeneltern. Ne? Also es sind immer negative Aspekte, die wir mit Raben eigentlich verbindet. Oder das Krächzen. Also man will im Garten die Raben am liebsten alle erschießen, wenn ihr anfängt da rumzukrächzen. Das ist ja unglaublich laut. Aber Gott ist auch ein Gott der Raben und er hört ihr Schreien und er antwortet darauf. Bei dem ersten Paar, da ging es um die Ernährung und bei dem zweiten Paar, da geht es halt eher um die Vermehrung. Nämlich die Hirschkühe und Gämse, die leben bis heute noch in Palästina. Das ist nämlich die südlichste Grenze von Europa und Asien. Und es sind besonders scheue Tiere, die man eigentlich als Normalsterblicher nicht vor Gesicht bekommt. Vor allem, wenn sie gebären. Gott schafft aber für diese scheuen Tiere Dickichte, um sich zu verbergen. Um sie vor neugierigen Blicken zu bewahren. Denn Gott ist auch ein Gott der Hirschkühe und der Gämse. Das dritte Paar, der Wildesel, ist das wichtigste Nutz- und Lastentier für einen Orientalischen. Er kann unglaubliche Lasten transportieren. Er braucht, glaube ich, auch kaum Wasser, kaum Essen oder so. Das ist ein Arbeitstier. Also ein Orientalischer kommt ohne einen Esel eigentlich gar nicht aus. Aber es gibt tatsächlich auch Wildesel. Bis ins späte 19. Jahrhundert gab es sie in Jordanien und bis heute gibt es sie in Israel. Und die Wildesel, die lassen sich von Menschen nicht zähmen. Gott hat ihre Fesseln gelöst. Und genauso kann ein Wildstier keinen Acker pflügen, weil er zu viel Kraft dafür hat. Er würde mehr kaputt machen. Gott hat auch hier seine Fesseln gelöst, weil er als Nutztier für den Menschen unbrauchbar ist. Das vierte Paar, der Strauß. Der wird bis 2,40 Meter groß. Das ist ein ungeheuer großer Vogel. Und er hat extrem große Flügel, aber blöderweise kann er damit gar nicht fliegen, sondern er kann nur flattern. Aber der erreicht eine so hohe Geschwindigkeit, dass er ein Pferd locker überholen könnte. Und er lebt heute nur noch südlich der Sahara, weil er während des Zweiten Weltkriegs komplett woanders ausgerottet wurde. Und der Strauß, der ist ein sehr, sehr dummer Vogel eigentlich, weil der geht sehr nachlässig mit seinem Nachwuchs um. Ne? Der legt seine Eier und der geht dann einfach weg. Dem Rest interessiert es ihn eigentlich halt gar nicht. Und diese Eier werden von den Tieren eigentlich ständig gestohlen. Also es ist eigentlich noch ein Wunder, dass der überhaupt noch lebt, der Strauß. Aber Gott hat auch für diese ungewöhnlichen Vögel die perfekten Lebensbedingungen geschaffen, weil er auch ein Gott der Sträuße ist. Und die Pferde, die sind ja bei uns Mitteleuropäern sehr beliebte Tiere, ne? Vor allem bei den jungen Mädels, die wollen ja, glaube ich, alle reiten, oder die meisten, denke ich mal. Also die Pferde, die sind ja sehr, ja, sehr populär bei uns Europäern. Aber bei den Israeliten, die waren sehr verhasst, die Pferde, die haben richtigen Hass auf die Pferde gehabt. Und deswegen ist es interessant, dass es hier trotzdem erwähnt wird. Aber wie kam dieser Hass? Die Propheten sagten ihnen, dass sie ihr Vertrauen auf Gott setzen sollten und nicht auf die Rösse. Israels Feinde, das waren damals mächtige Gegner, ne? Die Ägypter, die Kanaaniter, die Assyrer, die Babylonier, und die hatten alle Pferde als Kriegswaffe. Die hatten unglaublich riesige Reiterherde, Streitwagen, womit sie ihre Gegner einfach überrannt haben. Und trotz alledem hält Gott eine Hymne auf die Pferde und er preist deren Stärke und Geschwindigkeit, denn Gott ist auch ein Gott der Pferde. Und jetzt noch das fünfte Paar. Der Falke und der Geier, die sind auch für die Menschen im alten Orient eher unheimliche Tiere, denn die wohnen nur in menschenverlassenen Gegenden. Da wohnt keiner, wo die wohnen. Der Falke, der hat einen enormen Orientierungssinn und der kann die höchste Geschwindigkeit im Tierreich erreichen. Ein Sturzflug schafft er 400 km/h. Und der Geier, der ist mit seiner riesigen Spannworte von 2 Metern ein furchteinflößender Aasfresser. Der frisst sogar Soldaten im Schlachtfeld. Während der Krieg um die herum kommen die schon darauf und frissen die Soldaten auf. Unheimlich. Aber Gott sorgt auch für diese ungewöhnlichen Tiere, weil er auch ein Gott der Falken und der Geier ist. Ich möchte jetzt auch zum Schluss kommen. Ja, diese wichtigen Verse, die werden in der christlichen Theologie zum Schöpfungsverständnis eher selten herangezogen. Also populärer sind eher die ersten beiden Bücher Mose oder die Schöpfungspsalmen, weil dort finden wir eine heile Welt. Dort ist die Schöpfung gut. Alles ist in Ordnung. Aber in diesen Hiob-Buchversen wird ganz bewusst der Mensch von seinem Mittelpunktplatz verdrängt. Und er wird mit der realen, harten und wilden Natur der Schöpfung in Verbindung gebracht. Im ersten Teil der ersten Rede Gottes wurde uns die Unendlichkeit und auch die Ungeheuerlichkeit des Kosmos aufgezeigt. Und der Kosmos wurde nicht für uns Menschen erschaffen. Wir können im Weltall nicht überleben, nur mit Raumanzügen oder mit Raketen und alles. Wir können dort nicht überleben, genauso wie im tiefen Wasser nicht. Aber diese Ordnungen, die im Kosmos herrschen, die tragen dazu bei, dass wir überhaupt leben können. Und Gott will Hiob damit sagen, dass sein Leid ihm auch so fremdartig und ungeheuer vorkommen muss. Und er zeigt Hiob auf, dass unschuldiges Leid genauso welche Facetten hat und dass ihm dieses schwere Leid nicht fremd ist, weil es ständig in seiner Schöpfung vorkommt. Jeden Tag muss Gott ansehen, wie wir Menschen seine Schöpfung zerstören, wie der Regenwald immer weiter abgehäuselt, wie eine Tierart nach der anderen verschwindet. Hiob war zerstörerisch wie ein Wildstier, starrsinnig wie ein Wildesel und reißend wie ein Löwe. Und genau so ist auch schweres Leid und unschuldiges Leid. Und wir können unschuldiges Leid gar nicht vollends vermessen, weil wir das Tierreich auch gar nicht vollends ermessen können. Hiob ist von Gott nicht enttäuscht, obwohl er ihm gegenüber keine Rechtfertigung oder Hoffnungsschimmer zeigt. Denn Hiob hat verstanden, dass keine leeren Tröstungen der Menschen im schweren Leid helfen können, sondern dass Gott es nur kann. Gott kann uns diverse Enttäuschungen nicht ersparen, weil wir erst dann Gott besser verstehen können. Nämlich, dass er ein liebender und fürsorglicher Gott ist und der selbst in für uns unverständlichen Chaos Ordnung reinbringt und er hat alles souverän in seiner Hand und er hat nichts Willkürliches an sich. Wir dürfen mit ihm reden wie mit einem Vater. Wir können dieses Leid nicht verstehen. Ich kann es manchmal auch nicht verstehen. Ich habe Gott auch sehr oft harte Worte entgegengeschmissen. Aber Gott hört sich das an und Gott sagt, es ist in Ordnung, dass du gerade so mit mir redest. Es ist natürlich. Gott ist Liebe und wir dürfen das auch in diesen besonderen Hiob-Versen erkennen. Amen.